Ja, aber diese Atlantiküberquerung, das war schon, da gab es schon Situationen, wo ich genauso wie ihr gerade hier gerade meintet, ist das nicht ein bisschen gefährlich, wo ich manchmal dachte so, oh, was machen wir hier eigentlich? Aber es hilft auch nichts, darüber nachzudenken, weil man ist in der Situation drin und jetzt gilt es, nach einer Lösung zu suchen. Ne?
Sag mal ein paar Beispiele.
Ja, es war dann so, in der einen Nacht spürte ich das so in der Nacht. Also ich habe eigentlich nur Nachtwachen gehalten. Wir waren ja zu dritt, hatten Wachen a 3 Stunden. Und es kam auch schnell heraus, dass ich das eigentlich gar nicht schaffe mit meiner Wache tagsüber, weil ich habe mich um Daphne gekümmert. Ich habe auch gekocht und ich habe das Wetter gemacht. Dass es klar war, ich muss irgendwie wach freigehalten werden tagsüber. Also funktioniert ja sonst nicht anders. Ne? Und deswegen habe ich nur die Nachtwache gemacht. Das hat mir auch gut gepasst, weil es war dann genau auch in dem Zeitfenster, in dem Daphne immer gestillt werden musste.
Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht mit
Katinka Magnussen,
Cisa Trautmann. Und wir haben heute Sophie Hayak bei uns. Liebe Sophie, herzlich willkommen. Ich habe größten Respekt vor dem, was du gemacht hast, denn deine ganz große Leidenschaft ist das Segeln. Erzähle ich nachher so ein paar semi-peinliche Stories, das Segeln und ich, aber das lassen wir vielleicht auch. Du wohnst tatsächlich hier um die Ecke.
Ja, moin moin zusammen. Ich bin zu Fuß hierher gekommen.
Genau, du bist die Erste, die zu Fuß kommt. Naja, okay, in Eppendorf kommen die auch zu Fuß.
Ich wollte gerade sagen, und wir sitzen zur Abwechslung, vielleicht sollten wir es auch sagen, in deiner Küche. Denn bei mir wird jetzt in den nächsten Monaten ein Fahrstuhl eingebaut und die Lärmkulisse können wir noch nicht so ganz abschätzen. Genau. Von daher sind wir hierher umgezogen.
Genau, und einer unserer gemeinsamen Nachbarn sagte zu mir, pass mal auf, Franziska, Sophie ist was für euch.
Wer hat das gesagt?
Markus. Ich weiß aber nicht, ob Markus uns hört. Aber die Folge wird er ganz sicher hören insofern.
Markus von gegenüber.
Genau, Markus von gegenüber. So, wo fangen wir am besten an? Weil ich finde ja alles ungewöhnlich. Ich hätte, glaube ich, gar keinen Bock zu all dem und bin aber ja im Vorfeld und auch im Nachgang total fasziniert. Wo fing das an?
Ja, also wir hatten schon immer die Idee, dass wir uns überlegt haben, wir würden sehr, sehr gerne mal eine weitere Reise mit unserem alten Holzboot, halt eine Holzjacht machen, auch gerne etwas länger und ja, etwas weiter.
Und ihr seid in dem Fall dein Mann und du?
Genau, richtig, genau.
Und wir dein Mann ist auch?
Zweit, genau, wir sind beides Segler von Kindesbeinen an. Ursprünglich eigentlich auch eher Regattasegler, also vor allem eher ich bin, also wir sind beides Regattasegler, aber ich kannte bislang eigentlich nur das Regattasegeln. Und als ich dann Klaas kennenlernte, sage ich dann immer so ein bisschen, erzähle ich das, dass ich dann das Campen zur See kennenlernte. Bis dahin konnte ich mir das noch überhaupt nicht vorstellen, dass man auf einem Schiff kochen, schlafen, abwaschen und sowas alles tun kann.
Aber man muss dazu sagen, Regatta- und Tourenschiffe sind ja auch erstmal von der Grundausstattung her wirklich anders.
Genau. Also ich bin auch vor allem noch Jolle eigentlich immer gesegelt, also noch nicht mal diese Regatta-Dickschiffe. Und deswegen war das für mich was ganz Neues, Aufregendes. Ja, und ich habe da irgendwie eine ganz neue Art zu segeln und zu reisen kennengelernt. Ja, und dann kam das so, dass wir uns das überlegten, dass wir gerne mal länger wegfahren möchten. Und finde das auch wahnsinnig spannend, so neue Kulturen kennenzulernen. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, man kommt eigentlich mit der lokalen Bevölkerung, mal jetzt ganz extrem formuliert, natürlich auf All-Inclusive-Reisen überhaupt nicht in Kontakt. Und auch wahrscheinlich nicht ganz so gut, wenn man eine Backpack-Tour macht, denn schon ein bisschen eher. Aber man lernt ja die Leute viel mehr dort kennen, wenn man zum Beispiel dort arbeitet oder ja, wenn man auch so irgendwie ein Stück weit was Verrücktes macht. Okay. Also es gibt ja auch Leute, die mit dem Fahrrad durch Europa fahren und glaube ich, auch ganz tolle Begegnungen haben. Und wir haben uns überlegt, ja, wir wollen eigentlich nur eins und das ist Segeln. Und wurde ich schwanger und am Ende meines Studiums, ich war dann mit allen Kursen fertig.
Was hast du studiert?
Sport und Französisch auf Gymnasiallehramt und hatte mir dann überlegt, ich warte noch ein kleines bisschen mit der Masterarbeit, hatte die schon so ein bisschen so halb in der Tasche, irgendwie 30 Seiten geschrieben. Und dann kündigte sich unsere Tochter an, die Daphne. Und dann ging das auch schon in der Schwangerschaft los mit der Planung, dass wir uns überlegten, wir würden gerne die Elternzeit, das sind ja hier in Deutschland, sind das ja, wenn man die gemeinsam nimmt, 14 Monate, also noch länger, aber genau, 12 plus 2 Monate mit Elterngeldunterstützung. Und ja, dann ging das so ein bisschen an die Planung. Also zuerst haben wir das Schiff vorbereitet. In dem Winter haben wir 13 Wochenenden an dem Schiff gearbeitet. Ich auch immer schwanger und mit Gasmaske und hat alles richtig viel Spaß gemacht.
Und mit Übelkeit oder?
Nee, hatte ich zum Glück gar nicht. Also ich hatte in der ersten Schwangerschaft überhaupt gar keine Beschwerden und habe da auch noch ordentlich echt was weggerockt am Schiff. Und ja, dann war das immer so hier in Blankenese, Samstagmorgen, gehen dann da irgendwie die Frühaufsteher, die Muddis, schön gestylt, um 8:30, 9 zum Bäcker und holen das Brot für die Familie. Ja, und wir standen da im Blaumann und haben uns im Backhus belegte Brötchen gekauft, damit um dann loszufahren. Genau. Und dann haben wir da echt irgendwie noch abends meistens irgendwie so bis 7, 8 oder so, es war ein voller Tag, da fast immer 12 Stunden, haben wir 13 Wochenenden den ganzen Winter am Schiff gearbeitet und ist darauf vorbereitet.
Weil, was musste, also ihr habt ein altes Schiff in den 50er Jahren gebaut.
Genau.
Das ist eh viel Arbeit über den Winter, aber was habt ihr an dem Schiff anders gemacht oder brauchtet ihr anders?
Genau, also das ist viel Arbeit sowieso, die ganzen Lackarbeiten. Ein Holzschiff von 1951, auch ein Stück weit historisches Schiff, von Abeking und Rasmussen gebaut. Eine 8KR-Yawl, was damals der Henry Rasmussen, also der Werfteigner, für sich selbst privat gebaut hatte. Es ist relativ gut in Schuss, weil es eine Zeit lang am Bodensee lief und deswegen wenig Salzwasser abbekommen hat und wenig auch genutzt wurde. Aber klar, die ganz normalen Lackarbeiten, so wie du sagst, die sind jedes Jahr zu erledigen.
Die sind jedes Jahr 12 Wochenenden?
Nee, aber also das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Nur die Lackarbeiten, wie viele Wochenenden das sind, vielleicht so schätzungsweise, wenn man wirklich durchzieht, vielleicht schafft man es in 4 Wochenenden. Mhm. Ja. Und was wir aber noch gemacht haben und verändert haben, ist, wir haben das Rigg gekürzt.
Sag mal auf Deutsch.
Also der Mast. Mhm. Wir haben 2 Masten da drauf. Ein Besanmast, das ist ja eine Yawl. Der steht hinten und ein Hauptmast, der ganz normaler Mast, so wie beim Segelboot, wo auch das Vorsegel dann oben dran befestigt ist. Und als das Boot damals an den Bodensee ging, war der Mast kaputt und der neue Eigner vom Bodensee hatte sich überlegt, naja, Bodensee ist ja immer sowieso, ist ja Binnengewässer, wenig Wind, wir setzen da einfach ein längeres Rigg, also einen längeren Mast drauf. Mhm. Und das hat er getan und damit haben wir das Boot gekauft und auch hierher gebracht und sind es ja jahrelang hier in der Ostsee gesegelt. Aber es war immer so ein Gefühl von, da passt was nicht zusammen. Ne? Mhm. Die Kräfte, die stimmen nicht ganz.
Mhm. Wie viel, du hast ja Quadratmeter mehr Segelfläche. Wie viel ist das, 2, 3 Quadratmeter mehr? Oder
nee,
wie viel?
Sehr viel mehr. Ich kann gar nicht sagen genau, aber schon mal die Mastlänge, die wir gekürzt haben, ich glaube, das waren am Ende 2,5 Meter.
Ach, Gott.
Wir haben da ordentlich
so einen halben Meter.
Okay. Also ich meine, dass der Mast war irgendwie, glaube ich, 20 Meter und jetzt sind wir irgendwie was bei 18, 18,50 oder so. Also wenn, genau,
und das heißt dann so, ja übersetzt ja. Für, das heißt dann ja, ihr müsst alles, was an Wanden und an Leinen und an, also es muss ja alles, ja, da ja. Hängt ja, ist es ja nicht nur einfach genau. Abgesägt, sondern da hängt ja echt genau. Das Schiff dran, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, dann hat man ja auch noch diese, das nennt man Saarlinge, die zur Seite gehen und an den Wanden noch fest befestigt sind, an den Drähten an der Seite. Davon hatten wir einen 2-Saarling-Ring, wir heißen auf der einen Etage sozusagen eine Saarling und darüber nochmal eine Saarling. Das haben wir auch alles verändert. Das ist jetzt ein Saarling-Rig. Also wir haben da eine ganze Menge dran gemacht, beziehungsweise in dem Fall machen lassen. So ein Mast, das muss man auch genau berechnen und das müssen wirklich schon gute Handwerker machen. Das haben wir von der Werft machen lassen. Dann hatten wir auch einen Rigger da und haben auch neue Wanden bekommen. Das Vorstag musste auch gekürzt werden. Also wir hatten da schon einiges zu tun. Die Segel mussten sogar umgeschnitten werden. Mhm. Ne, die waren ja dann zu groß. Mhm. Ne? Das ist wie, wenn meine Tochter irgendwie meine Klamotten anzieht. Mhm. Das geht auch nicht. Und ja, da hatten wir einiges zu tun. Genau. Und dann noch die ganze Sicherheitsausrüstung. Wir hatten zum Glück zuvor schon ein Funkgerät eingebaut, das war vorher auch nicht da. Und eine Rettungsinsel hatten wir vorher auch schon angeschafft, das war dann schon da. Aber ansonsten gibt es ja immer noch irgendwelche Kleinigkeiten, ne, die man, um die man sich kümmern muss. Auch um das Satellitentelefon dann später, das man für die Atlantiküberquerung braucht. Wir mussten uns darum kümmern, dass wir irgendwoher immer Wetter empfangen können. Also es waren irgendwie so ziemlich viele kleine Sandkörnchen.
Es ist sehr viel Vorbereitung, das ist auch mir noch präsent aus dem Podcast mit den Wellenreiterinnen, dass die eigentlich, ich glaube, anderthalb, die Wellenreiter.
Voll viele Wellen.
Dass die 2 Jahre eigentlich mit der Vorbereitung für die eigentlichen 4 Wochen verbracht haben.
Genau, wobei die ja, glaube ich, auch viel Zeit eben in die körperliche Fitness gesteckt, also stecken mussten.
Ja.
Mal so. Aber
also unser Fitnesslevel hat ausgereicht, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir da 13 Wochenenden ja auch ordentlich irgendwie was weggeregt, also so eine Grundfitness, ne, klar war. Und wir hatten natürlich keine Kinder, wir sind auch ab und zu mal joggen gegangen, aber das ist jetzt nicht so das Thema bei uns gewesen, sondern mehr, wie rüsten wir das Boot aus und wie organisieren wir unser Leben. Ne? Dann haben wir angefangen, wichtige Dokumente einzuscannen. Haben das aber auch nicht so wahnsinnig akribisch gemacht, ne? Also wirklich nur das Wichtigste, Personalausweis, Führerschein.
Also ihr seid einfach irgendwann los. Aber ihr hattet ja dann schon eure Tochter.
Ja, genau. Es kommt noch ein Schritt, Zwischenschritt. Es wurde dann unsere Tochter geboren und einen Monat nach der Geburt sind wir ausgezogen und haben unsere Sachen bei einem Freund an der Schlei eingelagert.
Okay. Ich grätsch noch mal kurz rein. Da haben wir andere Wochenbett. Ne?
Ich wollte gerade sagen, also einen Monat nach Geburt.
Ja, das war, auch, die ersten Tage waren auch echt hart, dass ich schon dachte so, oh, ich glaube, wir schaffen das nicht. Aber ich habe das trotzdem irgendwie sehr genossen, ging auch nicht anders, weil ich halt so, wie ihr beide hier auch sitzt und sagt, einfach sowas wie fertig war. Es war auch keine einfache Geburt und, aber dann ging es relativ schnell bergauf und, ja, ich konnte ganz gut die Kartons packen.
Wahnsinn.
Ja. Ja, und dann haben wir das alles an der Schlei eingelagert und haben erstmal eine kleine Probetour gemacht, wo wir...
Klein heißt 4 Wochen, oder?
Nee, wirklich nur, ich glaube, es war ein verlängertes Wochenende oder fast eine Woche oder so, wo wir nur aus der Elbe raus sind, also hier von Wedel aus. Nee, Glückstadt lagen wir, Glückstadt raus, die Elbe raus, Cuxhaven und dann wollten wir nach Amrum segeln, haben wir auch getan.
Das ist ja meistens der Trip, der total schief geht, ne?
Richtig. Alright.
Nicht so, dass ich...
Okay. Es war der Hammer.
So, hier sind 2 Fachleute am Tisch.
Immerhin. Also es war auch Strom gegen Wind Situation. Wir heißen, der Wind, der drückte in die Elbe rein, ne, kam von vorne und es war ablaufend Wasser. Das heißt, das Wasser lief aus der Elbe raus und dadurch entsteht so eine ganz kurze, steile, kapplige Welle. Sehr unangenehm zu segeln. Und ja, wir mit einem 4 Monate... alten Baby an Bord.
Du mit Hormonen bis unter die Decke.
Richtig.
Und der Erschöpfungszustand ist ja auch ein Albtraum.
Ich habe mich nur übergeben. Ich war zum ersten Mal in meinem ganzen Leben wahnsinnig seekrank. Und immer dann, wenn ich sie gerade gestillt habe, ne, das war ja ein ganz kleines Kind, wie das so ist, die haben ja am Anfang, haben die ja wahnsinnig häufig Hunger, ne? Weil der Magen ist ja irgendwie so groß wie eine Murmel, später dann so groß wie so ein kleiner Flummi oder so, aber die haben ja ständig Hunger und ich glaube, ich habe mich 12 Mal innerhalb von wenigen Stunden
hatte. Jeder, der mal seekrank war, weiß, das ist was anderes als mal so eine Magen, selbst Salmonellen dagegen sind.
Und das dann mit einem 4 Wochen alten Säugling?
Genau.
Also ich hätte spätestens nach 24 Stunden gesagt, so Schatz, das war's.
Ja, das war auch wirklich hart. Wir haben uns dann Medikamente organisiert, die gegen Seekrankheit helfen und stillkompatibel sind. Ich hatte auch große Bedenken. Also das war dann ein Punkt, wo ich irgendwie dachte, na gut, wir probieren es jetzt halt einfach mal. Wir haben alles angeleitet, wir haben alles dafür getan. Wir ziehen das jetzt erstmal durch und wir können das ja jederzeit noch abbrechen, ne? Wenn wir irgendwie in Holland sind oder sonst wo, das ist ja noch alles relativ dicht dran, ne? Und
hast du dich dann mit deinem Mann durchgehend in die Haare gekriegt? Weil dem Gefühl, dass er im Zweifel jetzt nicht so...
Nö, das war vollkommen in Ordnung. Beziehungsweise so explizit haben wir auch gar nicht darüber gesprochen, dass ich der Überlegung oder die Überlegung habe, dass wir das eventuell abbrechen, ne? Aber ich dachte immer so, mal gucken einfach, ne? Und ich meine, dafür hat ja jeder Verständnis, ne? Wenn ich das, wenn es nicht geht, dann geht das halt einfach nicht, ne? Mhm. Also,
ja,
klar, das war unser Traum, ne?
Genau, irgendwie, ja, aber lange Vorbereitung, es hängen zwei dran.
Aber wir sagen halt auch immer, irgendwie, es müssen halt alle daran Spaß haben, ne? Und das ist auch so das Konzept vom Familiensegeln. Es müssen alle dran Spaß haben, ne? Nur dann funktioniert es. Und es müssen auch alle mit einbezogen werden und nur dann funktioniert es. Ja.
War das bei dir früher dann auch so als Kind?
Naja, ich habe ja Familiensegeln gar nicht so kennengelernt, sondern nur Regattasegeln.
Das war das deine Sportart und der Rest deiner Familie hat Tennis und
Genau, also meine Familie, die sind schon so Segler, Jollensegler und mein Großvater hat auch einen Jollenkreuzer, so einen alten Holzjollenkreuzer und ist auch früher Regatten gesegelt, aber eigentlich sind wir mehr Regatta als diese Camper-Segler, genau, ja. Und ja, von daher war das schon irgendwie, also ich meine, wir kannten uns ja jetzt auch schon mehrere Jahre vorher und sind immer viel zu weit gesegelt, aber das ist dann nochmal was anderes mit Baby. Vor allem auch in dieser Rolle der Mutter des Stillens. Ja, und diese Verantwortung für so einen kleinen Wurm. Ne? Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall, dieser Trip, der ging volle Granate in die Hose. Ja, aber wir haben das
was
ja dann,
heißt denn das?
Ja, also ich habe halt nur über der Reling gehangen und das Kind hatte ständig Hunger, weil ich ja damit
und
beschäftigt war.
Du hast Zweifel, ob ihr die Reise danach, ob ihr das so realisieren könnt.
Ich hatte da schon Zweifel, aber ich denke immer, man muss Dinge einfach mal wirklich probieren. Ne? Vielleicht ändert sich ja auch was und viele haben mir auch nochmal zugesprochen, auch meine Gynäkologe, mit der wir befreundet sind, meinte auch, Mensch Sophie, wart mal ab und das ist jetzt alles schwierig, weil sich da die Hormone verändert haben, so wie du auch sagst. Ich war vollgepumpt mit Hormonen. So war es auch, ne?
Und ja, vor allen Dingen mit den Mutterhormonen.
Genau.
Jetzt nicht mit den Abenteuerhormonen, würde ich sagen.
Genau, richtig. Oder? Aber tatsächlich, ich habe diese stillkompatiblen Sehkrankheitsmedikamente kein einziges Mal gebraucht. Ich habe die nie genommen. Ach, wir haben die besorgt, ganz aufwendig. Ich glaube sogar auch irgendwie in so einer internationalen Apotheke. War nicht einfach. Und dann hatten wir sie und
dann war es gut.
Genau, also wie das denn auch so ist, ne? Dann waren, genauso wie ich sagte, ein paar Wochen vergangen. Und irgendwie war das dann alles kein Problem mehr mit der Seekrankheit. Ja.
Ja, oder du hast dich irgendwie dran gewöhnt oder hattest du irgendwann das Gefühl, dass du sicher bist?
Ich glaube, das war wirklich was Hormonelles. Also ich war auch, ich hatte das tatsächlich jetzt auch mal wieder mit Adele, mit dem zweiten Kind auf der zweiten Tour, dass mir da auch schlecht wurde und ich mich da auch übergeben musste. Und genau auch beim Stillen. Also ich glaube, es ist wirklich was Hormonelles.
Also sprich stillen und lange Segeltour.
Ja, stillen und gleichzeitig quasi Achterbahn fahren im Schiff innen drin, das ist keine gute Kombination.
Ich würde das auch nicht so sehr, also es klingt gerade so, als ob das Stillen da der Auslöser ist, aber im Grunde genommen ist das, du bist halt unter Deck beim Stillen und unter Deck bei Wellengang, da wird ja, also da fängt ja jeder an zu spucken. Von daher war es vielleicht auch die Kombination aus, ne? Du musst geben, 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 bist ohnehin schon nah am Erschöpfungs, also nah an der Erschöpfung dran und dann noch unter Deck. Das ist ein ganz schöner Cocktail, muss
ich mal so sagen. Ja, wobei ich bin sonst auch unter Deck und mich stört das gar nicht. Also ich habe bislang nie was mit Seekrankheit zu tun und habe es auch jetzt nicht. Und es war tatsächlich wirklich nur diese Kombination, wie du sagst, genau, Stillen und unter Deck. Stillen an Deck ging auch gut, aber Stillen und unter Deck war irgendwie ein Problem.
Okay.
Ja. Ja, immer frische Luft, ne?
Ja. Ehrlich.
Frische Luft und kalte Brüste.
So.
In dem Fall.
Sehr gut, das hat geholfen.
Genau, an Deck, ja.
Sehr schön. Ja. So, und jetzt sagtest du eben, die erste Tour wäre irgendwie in die Hose gegangen?
Genau, die erste Tour, die ging so ein bisschen in die Hose, weil es mir einfach wahnsinnig schlecht ging. Aber wir haben das dann durchgezogen und sind dann tatsächlich mit einem 6 Wochen alten Säugling von Wedel ausgehend gestartet. Die Wohnung war aufgegeben, leergeräumt. Beim Vermieter, bei der Vermieterin abgegeben und dann sind wir an Bord gezogen mit den Dingen, die wir da so hatten und für wichtig erachtet haben. Das sind ja dann eigentlich sehr wenig Dinge, aber irgendwie am Ende summieren sie sich dann doch mit Baby. Irgendwelche Eventualitäten könnten wir dies und jenes brauchen. Ich hatte auch einige Kleidungsstücke schon an Freunde gegeben, die uns darauf auf der Reise besuchen kamen. Mhm. Und so, die hatten dann schon größere Strampler sozusagen bei sich zu Hause, die sie dann mitgebracht haben für später, dass wir da so ein bisschen organisiert waren. Weil man weiß ja irgendwie am Ende dann doch nicht irgendwie, wo man landet und ob man da gut irgendwie mal was kaufen kann. Aber ehrlich gesagt, am Ende war das überhaupt gar kein Thema. Aber man macht sich ja irgendwie seine Gedanken.
Das ist ja auch vorausschauend. Denken ist ja jetzt nicht völlig verkehrt in so einer Situation.
Ja.
Und dann einfach
ja, und wir hatten
ein Quadratmeter Windeln? Oder?
Genau, ja, zum Thema Denken auch. Wir hatten eine riesen Bordapotheke dabei. Wir haben eine befreundete Kinderärztin, die hat uns eine 7-seitige Anleitung, when-if sozusagen, geschrieben. Super nett. Wenn man die liest, ist es auch ein bisschen beängstigend. Ja. Also es geht von, was gibt's da, Windelpilz über die einfachsten Dinge sozusagen bis hin zu Luftnot und Beatmung,
Fieberkrampf,
Pseudokrupp, genau, alles Mögliche. Und da hatten wir ordentlich was dabei.
Aber ist nicht dein Mann auch Arzt?
Genau, mein Mann ist Mediziner, aber ich sag immer so spaßenshalber, der kann ja nichts. Also der ist Herzchirurg und hat nichts mit Kindern und eigentlich, oder hatte bis dahin nichts mit Kindern und Allgemeinkrankheiten zu tun. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus, aber ja, bis dahin konnte der nichts anderes als eigentlich nur operieren, ne?
Ja, und, das ist schon auch was.
Also ja, aber also der ist super geeignet.
Zu dem Fall kommt, wäre vielleicht irgendwie cool gewesen, wenn es nicht so, also
wenn es nicht nötig gewesen wäre.
Ja, also er kann schon irgendwie natürlich super irgendwelche Wunden nähen und sowas, ne? Dafür, das kann
ist immer gut, das an Bord zu haben.
Genau, das haben wir auch alles an Bord und auch eine örtliche Betäubung dazu und ja, was man dazu braucht, Nadelfaden so ungefähr. Und dann halt diese Kinder-Baby-Apotheke.
Darf ich da einmal kurz einhaken, weil gerade ich erinnere das damals, als meine Tochter ein paar Monate alt war, sind wir 3 Monate auf Roadtour in Kanada gegangen mit dem Camper. Und diese Apotheke hat mir einen Heidenschiss gemacht, die wir da mit hatten, weil diese ganzen Eventualitäten. Also wie kam das, dass du dich da einfach so, warst du schon immer so, dass du dich dann einfach reinstürzt oder...
Also ich, bei mir, glaube ich, war das eher andersrum, dass ich das Gefühl hatte, wir haben wirklich viel dabei.
Es gibt dir Sicherheit.
Also sie hat mir eher so ein bisschen Sicherheit gegeben. Und auf der anderen Seite habe ich auch immer versucht, das Ganze rational zu sehen. Ich segel ja nicht mit einem kranken Kind los. Also wenn ich merke, dass das Kind irgendwas hat, dann befinde ich mich gerade im Hafen oder ich befinde mich auf See und dann steuere ich den nächsten Hafen an, weil ich das merke und spüre, dass mit dem Kind was nicht stimmt, dass jetzt irgendwas merkwürdig wird.
Auf dem Atlantik wird es ja eng.
Ja, genau, dazu kommen wir dann gleich nochmal. Und das Schlimmste, was passieren kann, was ich immer dachte, ist, dass einer von uns das Kind auf dem Arm hat und damit den Niedergang runterstürzt, weil das ist ja ein Unfall und dann haben wir ein Problem. Ne? Dann passiert irgendwas. Dann
ist akut was.
Genau, dann ist akut was. Schlimmstenfalls ist irgendwas mit dem Kopf vom Kind. Das waren eher so die Gedanken, dass ich dachte so, es gibt eigentlich nur eine Sache, die nicht passieren darf und das ist, dass wir irgendwie uns verletzen, also dass irgendeiner mit dem Kind den Niedergang runterfällt. Gut, das war
so mit einem alten Holzschiff auf so einen Container auflaufen oder irgendwie sowas, du warst dann, ja okay, dann haben wir die Rettungsinsel, oder?
Ja, das ist, ich denke, also das ist sehr unwahrscheinlich. Ja, es gibt natürlich immer das gewisse Restrisiko. Was auch am Ende so ein Profisegler wie Boris Herrmann hat, der die Vendée Globe segelt. Mhm. Und der sagt auch am Ende, was gibt es irgendwie, es gibt nichts, was schlimmer ist, als den größten Traum im Leben zu verpassen. Nur weil man Angst vor irgendwas hat. Und ich denke, dass das Risiko sehr gering ist. Und ja,
das
am
ist
Ende,
es bestimmt, aber
genau,
die Gedanken sind
genau,
ja schon...
Die Frage ist, wie groß ist die Angst? Also
genau,
offensichtlich
was überwiegt in dem Fall? Und ich denke, dass es sehr unwahrscheinlich ist und dass dann hat man noch die Rettungsinsel.
Mhm. Ja. Aber eigentlich wäre es nicht noch schlimmer, also jetzt können wir gleich wieder raus, aber wenn einem von euch wirklich was passiert wäre...
Ja.
Wobei, dann ist ja auch immer noch, also das, ich würde zum Beispiel auch heute niemals mit den Kindern, ich gehe mit denen nicht alleine segeln, wenn ich über Bord gehe.
Ja,
dann. So, und
Halleluja.
Das Baby hätte auch euch noch gehabt. Also ihr seid halt beide extrem gute Segler, extrem erfahren.
Aber du warst schon auch sehr intensiv mit dem Kind beschäftigt.
Genau, ich war viel mit dem Kind natürlich durch das Stillen beschäftigt, aber man muss auch sagen, sie lag auch viel in ihrer Koje. Wir hatten dieser Kinderwagenaufsatz, ne, wo die am Anfang drin liegen, ist ja wie so eine Wanne. Und die hatten wir kardanisch aufgehängt mit Gummis, dass sie da immer so ein bisschen
Das heißt, das Baby hat eigentlich 24 Stunden durchgeschlafen.
Genau, sie wurde die ganze Zeit so, es gibt auch irgendwie diese Automaten, habe ich jetzt auch schon gesehen. Irgendwie
diese vibrieren, ne, so Teile,
die man... Ja, Kinderwagen, verrückt. Aber genau das hatte sie halt. Also das war die ganze Zeit die Welle, die Schiffsbewegung.
Wo sie hat ja auch ein bisschen was von dem Fruchtwasser im Bauch, denke ich so gerade, ne?
Ja. Ja, und ich war nicht die ganze Zeit bei ihr, sie hat auch viel da geschlafen, aber klar, wir haben da wahnsinnig, um sozusagen zurückzukommen auf dieses Sicherheitsthema, wir haben wahnsinnig darauf geachtet, dass wir Schwimmwesten tragen, dass wir angeleint sind, das war schon wichtig.
Gab es Leute, die gesagt haben, bist du eigentlich, are you out of your mind, mit so einem 4 Wochen alten Säugling?
Also nicht direkt.
Indirekt reicht aber.
Nicht direkt,
ich sagen,
aber
Blicke reichen ja auch schon
genau,
manchmal.
Genau, ich glaube schon, dass Leute das irgendwie ganz schön verrückt fanden. Aber es hat mich jetzt keiner darauf angesprochen, sozusagen, was macht ihr da eigentlich, was habt ihr euch da überlegt? Weil ich glaube, auch alle, die dicht an uns dran waren, die das mitbekommen haben, haben gemerkt, wie genau wir das planen und wie vorsichtig wir sind. Wir haben ja nicht von Anfang an, natürlich, wir hatten diesen Traum, in die Karibik zu segeln und möglichst lange, also 14 Monate, da mit dem Kind auf dem Schiff zu verbringen. Aber wir hatten immer im Hinterkopf, mal gucken, wie weit wir das halt schaffen. Ne? Mhm. Also wir haben auch lange dieser Freundin, die mit uns über den Atlantik gesegelt ist, Freundin von mir, also wir waren 3 Erwachsene, der haben wir lange auch gar nicht Bescheid gesagt. Wir haben mit ihr zuvor gesprochen, wir haben mit ihr, sind wir auch mal Probe gesegelt auf der Elbe und aber wir haben ihr ganz lange auch kein Datum gesagt, wo sie jetzt hinfliegen soll und wann und ob das jetzt wirklich stattfindet. So, ne?
Also aber
sie hat sich das freigehalten, das war irgendwie eine Zeit bei ihr, ich weiß gar nicht, ich glaube, irgendwie hatte sie so eine Auszeit während des Studiums genommen. Mhm. Ich glaube, so war das bei ihr. Okay. Genau. Und hat dann auch ganz wilde Sachen gemacht, wie Couchsurfing im Iran.
Mhm. Okay. Auch eine Affinität zum Abenteuer.
Genau. Mhm. Und wir haben uns das lange offen gelassen. Und ich glaube, dass alle in unserer Umgebung haben das gespürt oder mitbekommen, dass wir da schon, wir haben ein Ziel, was wir verfolgen. Aber wir weichen auch gerne von diesem Ziel ab. Genauso wie auch mein Gedanke, nach diesem Probeturn dann nach Amrum war irgendwie, oh Gott, geht das, schaffen wir das überhaupt bis nach Amsterdam so ungefähr. Mhm. Ne? Ja. Also ich glaube, es ist wichtig, wenn man ein Ziel verfolgt, aber nicht mit jeder Macht. Ne?
Und da wart ihr euch auch
da waren
offensichtlich
wir uns einig.
Da waren
wir also,
weil
uns
da musst
einig.
Du ja ein gemeinsames genau. Grundgefühl haben.
Da waren wir uns einig und dass wir auch wirklich nur dann segeln, wenn es gut für uns alle ist. Ja. Also es gab Tage, da sind wir im Hafen geblieben, weil der Wind nicht gepasst hat, weil die Welle nicht gepasst hat, weil das Wetter nicht gepasst hat. Man hat ja auch Zeit, ne? Mhm. Kannst dir ja überlegen, bei 14 Monaten, meine Güte, dann bleibst du ja 3 Tage länger im Hafen. Das ist...
Okay.
Ja.
Und habt ihr irgendwas gebraucht dann von der Apotheke?
Nee, tatsächlich gar nicht.
Habt ihr komplett zugepackt wieder
also
mit nach Hause
gebracht?
Also
sie war das erste Mal in Europa dann wieder krank oder wieder, also das erste Mal richtig krank, es war dann irgendwie so Schnupfen und ein bisschen Fieber, hat sich übergeben. Es war gerade, als wir dann nach England kamen, zurück. Mhm. Aber die ganze Zeit, wir haben diese Apotheke nie angefasst. Außer, dass wir die Zäpfchen, die muss man ja immer kalt lagern, die haben wir immer so ein bisschen umgelagert, immer überlegt, so in welcher Bilchseite ist es jetzt irgendwie kalt. Und da haben wir die gelagert, ne? Also unten im Keller sozusagen, unter den Bodenbrettern vom Schiff. Da ist es am kühlsten.
Und euer Zielhafen war?
Drüben in der Karibik. Wir sind in Barbados angekommen. Also wir sind ja erstmal auf die Kanaren gesegelt. Mhm. Und dann über den Atlantik 3 Wochen rüber. Und dann kamen wir auf Barbados an. Mhm. Und dann sind wir erst so ein bisschen nördlich gesegelt nach Martinique. Dort kam uns eine Freundin besuchen. Mhm. Mit der Freundin sind wir dann wieder in Richtung Süden gesegelt und am Ende dann wieder ein bisschen nördlicher nach Antigua. Mhm. Sind dort diese berühmte Antigua Classic Week mitgesegelt. Mhm. Ganz schön mit diesen ganzen Klassikern. Das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Mhm. Und Klaas macht ja einmal im Jahr im Herbst eigentlich immer eine Männertour. Die fiel natürlich dann aus, weil wir als Familie unterwegs waren. Und dann hat er all seinen Kumpels Bescheid gegeben. Wie schaut's denn aus? Im April Männertour auf Antigua. Ich glaube, es hat keine 24 Stunden gedauert. Da haben wir die ganzen WhatsApp-Nachrichten, wer alles dabei ist.
Süß. Und wo warst du dann? Du hast ja
ich bin mitgesegelt. Wir haben da ein ganz nettes holländisches Paar kennengelernt. Mhm. Die auch mit ihren Kindern in die Karibik gesegelt sind. Und der Mann ist dann bei uns mitgefahren als Regatta-Crew. Und die Mutter und die beiden Kinder haben dann Daphne gebabysittet. Und ich bin mitgesegelt. Das war der Männer-Crew plus Sophie. Tschüss. Und das war einfach eine sehr, sehr schöne Erfahrung, ja. Und dann wurde Hera, dann hatten wir uns schon auf dem Hinweg überlegt, oh, das wird, glaube ich, eng. Hera, irgendwie ein altes Holzschiff, Daphne konnte dann schon so langsam ein bisschen krabbeln. Mhm. Und dann die Stürme auf dem Nordatlantik, ne, das ist ja was ganz anderes. Auf dem Hinweg hat man ja die Passatwinde, die von Ost nach West wehen und eigentlich auch meistens sehr moderat sind. Uns hat es in dem Fall, wir hatten ordentlich Wind auf dieser Atlantiküberquerung. Wir hatten 48 Knoten und 4 Meter Welle, also es war nicht witzig. Hm. Und dann hatten wir uns überlegt, dass wir für die Rücktour Hera auf ein Containerschiff stellen. Da gibt es ja richtige Yachttransporte. Haben das von der Karibik aus organisiert und dann fuhr sie, ich glaube, das waren irgendwie so 10 Tage hat das Schiff gebraucht oder 2 Wochen, auf dem Deck eines Containerschiffs nach Southampton. Mhm. Und wir haben dann da noch ein bisschen länger bei wem anders an Bord gewohnt, nochmal so 3-4 Tage und sind dann hinterher geflogen. Ja. Ja, aber diese Atlantiküberquerung, das war schon, da gab es schon Situationen, wo ich, genauso wie ihr gerade hier gerade meintet, ist das nicht ein bisschen gefährlich, wo ich manchmal dachte so, oh, was machen wir hier eigentlich? Mhm. Aber es hilft auch nichts, darüber nachzudenken, weil man ist in der Situation drin und jetzt gilt es, nach einer Lösung zu suchen, ne? Mhm.
Sag mal ein paar Beispiele.
Ja, es war dann so, in der einen Nacht spürte ich das so in der Nacht. Also ich habe eigentlich nur Nachtwachen gehalten. Wir waren ja zu dritt, hatten Wachen drei Stunden. Und es kam auch schnell heraus, dass ich das eigentlich gar nicht schaffe mit meiner Wache tagsüber, weil ich habe mich um Daphne gekümmert. Ich habe auch gekocht und ich habe das Wetter gemacht. Mhm. Dass es klar war, ich muss irgendwie wachfrei gehalten werden tagsüber. Also funktioniert ja sonst nicht anders. Ne? Mhm. Und deswegen habe ich nur die Nachtwache gemacht. Das hat mir auch gut gepasst, weil es war dann genau auch in dem Zeitfenster, in dem Daphne immer gestillt werden musste. Mhm. Dann habe ich auch für einen kurzen Moment den Autopiloten reingemacht. Wir sind ansonsten die ganze Zeit von Hand gesteuert, weil wir Sorge hatten, dass wir mit dem Strom nicht hinkommen, also mit der Energieversorgung, weil der Autopilot, der braucht ja Strom. Wir hatten nur eine relativ kleine Solarzelle an Bord. Außerdem war unsere Sorge, ja, dass es irgendwie kaputt geht. Und wir hatten jetzt dann auch keine Ersatzteile dafür mit. Also so ein paar Kleinigkeiten. Ne? Wir hätten schon was reparieren können. Aber die Idee war so ein bisschen, lass lieber gucken, dass wir per Hand steuern und heil ankommen. Und ja, dass nichts kaputt geht. Und vor allem auch vor dem Energiehintergrund. Mhm. Ja, wir hatten auch wir haben einen Kühlschrank an Bord, der war ausgeschaltet und haben richtig nach einem Essensplan gelebt, den wir uns zuvor überlegt haben. Und dann habe ich nachts immer meine Wache gehalten und ab und zu Daphne gestillt. Und ich weiß noch, diese eine Wache habe ich immer wieder gespürt, dass das so ist, es ist dunkel, man hört ja immer die gleichen Geräusche.
Du siehst ja auch nicht, also um dich rum ist es einfach nur dunkel.
Genau,
es ist so dunkel. So dunkel, das kannst du dir nicht vorstellen.
Aber man sieht den Sternenhimmel und man sieht schon die weißen Wellenkämme. Und also alles, was weiß ist, das Segel sieht man natürlich auch ganz gut. Also manchmal auch den Mondschein. Also ich finde, das sind ganz schöne, fast so bezaubernde, romantische Momente.
Gut, ich bin definitiv in einer anderen Nacht gesegelt als du.
die See bietet halt irgendwie vieles. Ne? Also auf der einen Seite gibt es immer diejenigen, die denken, Segeln ist was ganz Romantisches, Besinnliches. Aber am Ende, die See ist auch ganz aufregend und lehrt einen auch vieles und zeigt einem, wo die menschlichen Grenzen sind, auch die körperlichen und mentalen Grenzen. Und ich finde, dass der Ozean hat viele Farben, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und Es ist sehr aufregend, finde ich, nachts, weil da die Sinne so ausgeschaltet sind. Ne? Also dieser optische Sinn ist ja quasi...
Ja, der, die anderen funktionieren ja
genau,
top.
Aber richtig. Und genau, und dann das bekommen sozusagen die anderen Sinne viel mehr Bedeutung. Mhm. Und man hört viel besser und vor allem finde ich, dass in dieser Nacht war es ganz bezeichnend, das ist auch so eine Sache, die ich nie vergessen werde, wie ich immer merkte, dass an meiner linken Wange immer so ein kalter Wind ankommt. Ne? Es war die ganze Zeit sehr warm. Ist die Barfußroute, ne? Der Passatwind. Wir sind barfuß gesegelt in kurzer Hose, nachts auch. Und ich hatte obenrum meistens dann doch so eine ganz dünne Regenjacke an, falls doch mal ein paar Spritzer kommen. Aber daran war mir auch eigentlich mehr heiß. Und dann spürte ich immer an meiner linken Wange so einen kalten Wind, der halt einfach aus einer anderen Richtung kam und der halt viel kälter war. Und das merkte ich auch schon immer so an den Segeln, dass das Achterlied, die hintere Kante vom Segel, immer so ein bisschen flappte und dachte immer so, huhu, jetzt kommen hier Windreher, was soll das? Ne, hatten wir die ganzen Nächte zuvor nicht, so starke Windreher und dann auch in der Verbindung mit diesem kalten Wind. Und ich merkte auch, dass der Wind zunahm, aber dann ging ich auch irgendwann, war meine Wache beendet. Habe das alles so weitergegeben, wie man das so berichtet bei der Wachübergabe und
so sachlich.
Das heißt, genau. Du sprichst dann auch über das Sachliche, okay, das Achter liegt, das flackt da irgendwie so ein bisschen rum. Und das Gefühl gibst du aber auch weiter. So, wie fühlst du dich in dem Moment? Dass du sagst, du warst ein bisschen vielleicht mulmig?
Ja,
oder?
Nee, du bist, also in dem Moment, man ist ja wahnsinnig müde auch, ne? Und und in dem Fall habe ich das da nicht so weitergegeben, ne?
Mhm. Ja. Also eher das Praktische.
Genau, nur das Praktische und habe gesagt, ich merke irgendwie, da kommt irgendwie manchmal Wind von der Seite, ganz komisch. Der ist auch kalt und müssen wir mal im Auge behalten. Ne? Und das Achterlieg flappt immer so, wir haben da irgendwie Windreher.
Ja, und hat das, also hattet ihr schon eine Erklärung dafür?
Nee, in dem Moment nicht. Und dann nahm der Wind über Nacht zu.
Und dann hast du dich aber hingelegt und geschlafen.
Genau, ja, genau.
Konntest du dann auch, war so, ja, Haken dran, ich bin jetzt durch, tschüss.
Ja, man ist ja dann auch schon echt müde, ne? Ja, genau. Und ja, der nahm dann zu und in meiner nächsten Wache war dann schon richtig ordentlich.
Das war schon 6 Stunden später oder 3? Also wie, in welchem?
Das war dann nachts. Wahrscheinlich war das sogar noch mal einen Tag später. Genau, dann haben wir sogar noch die Segel gerefft. Es war mehr Wind, wir haben gerefft. Und
das
dann
heißt,
war das sozusagen
für alle
sowas
Nicht-Segler,
wie.
Die ihr nehmt stimmt. quasi einen großen Teil von dem Segel.
Genau, wir verkleinern das Segel. Genau, wir verkleinern das Segel und haben alle zusammen, zu dritt haben wir das Segel verkleinert, auch so ein All-Hands-Manöver sozusagen, alle zusammen, damit es möglichst einfach ist und so leicht geht für jeden Einzelnen, ne, alle zusammen anpacken. Und auf der anderen Seite natürlich auch da, damit halt nichts irgendwie zu gefährlich wird. Ne? Und dann, ich glaube, das war dann so 24 Stunden später, hatte ich die nächste Wache und hatte mich auch schon so ziemlich an den Wind gewöhnt. Und ich weiß, denn Klaas hatte sich hingelegt und die andere Mitseglerin, die Naomi, die schlief auch. Und dann guckte Klaas, wir hatten schon das Schiebeluke zugezogen und so einen Schott rein. Also man konnte auch gar nicht mehr den Niedergang nach unten ins Schiff reingehen, weil alles verbarrikadiert war, weil das Schiff halt so flachbordig ist und wir Sorge hatten, dass eine Welle einsteigt. Und dann kam Klaas raus und meinte irgendwie so, was ist denn hier los? Und dann meinst du, jetzt geht's eigentlich schon wieder.
Man gewöhnt sich so an die,
genau,
an den Wind und an die Welle relativ schnell und nimmt das dann gar nicht mehr so wahr, wie viel das eigentlich gerade ist.
Genau. Und dann meinte ich zu ihm, jetzt sind hier gerade nur noch wir haben so einen Anzeiger, der den Wind misst. Dann meinte ich so, jetzt sind hier gerade nur noch 37 Knoten, eben gerade waren wir schon bei 45. Und dann meinte er auch so, nee, das kann nicht sein, ne? Also der Wetterbericht war ja ganz anders und jetzt müssen wir mal irgendwie gucken. Und dann haben wir mit dem Satellitentelefon Kontakt zu unserem befreundeten Wettergott, Meno Schrader, kennt man auch aus dem Fernsehen, aufgenommen. Und ja, Meno meinte auch, das kann nicht sein, da ist irgendwas verkehrt bei euch, irgendwas, was wir nicht berechnen können. Ne? Irgendwelche Zellen sind dort, die nicht vorhersagbar. Und dann meinte er, ich melde mich gleich wieder, gib mir mal 2 Stunden Zeit. Er guckt mal, wie er uns da leitet. Er fängt jetzt an, sozusagen für uns die Segelroute zu entwerfen und hat uns 2 Szenarien entworfen, entweder weiter segeln, so wie wir gerade waren, das war auf dem 15. Breitengrad, also ne, 15 Grad über dem Äquator, Da konnte er aber nicht zu 100% garantieren, dass wir weniger Wind haben. Oder er meinte, oder wir fahren Umweg auf runter auf den 10. Breitengrad. Was bedeuten würde, es ist ein Umweg. Es wird natürlich sehr viel heißer, weil wir 5 Grad weiter am Äquator dran sind. Aber er kann uns ziemlich sicher garantieren, dass es weniger Wind wird. Mhm. Ja, und dann haben wir uns für diese Äquatornummer entschieden, also für die 10.
Weil der Wind tatsächlich so grenzwertig war.
Genau, ja. Weil wir dachten, wir nehmen den Umweg und die Hitze in Kauf für die Sicherheit, dass es wirklich weniger wird.
Schiff oder Crew, was war da? Also hattet ihr Sorge, dass das Schiff das nicht schafft oder hattet ihr Sorge, dass ihr das nicht schafft?
Wir haben uns tatsächlich Sorgen ums Schiff gemacht. Ne? Ich meine, das ist alles aus Holz, auch das Rig. Wir haben alle Schrauben und alles vorher kontrolliert, aber da hat man natürlich schon so ein bisschen Sorge. Ja, und auch irgendwie, es war natürlich auch dann schon so ein bisschen beängstigend. Ne? Also 4 Meter Welle, das ist schon, also da ist eigentlich die Devise, also nicht nach hinten zu gucken.
Ich finde die 2 Meter mit Ostwind auf der, aus der Ostsee, die reichen mir schon persönlich.
Ja. Ja, und genau, und dann wurde es immer wärmer. Ne? Also wir schlugen den Weg Richtung Süden ein und es wurde
was
immer
heißt
wärmer.
Denn, Entschuldige, Umweg dann? Also das sagt mir jetzt
in
ja
Tage,
mit,
Stunden, Grad.
Genau, ja,
was heißt,
genau.
Wir
also
machen
es ist
5
sozusagen
Grad.
5 Breitengrade. Ich glaube, am Ende hat uns das vielleicht irgendwie so wie sowas wie 4 Tage gekostet, denke ich
so,
mal.
Ach so, okay.
Mhm. 4, 5 Tage irgendwie so. Ja. Und ja, weiß man immer nicht, ne? Es ist auch so wieder so ein Wenn, dann wäre gewesen. Ne? Man weiß ja auch nicht, wie der Wind auf der anderen Route gewesen wäre tatsächlich, ne? Aber so ungefähr. Und ja, es wurde wahnsinnig heiß, ne? Also wir haben nach wie vor relativ viel Wind gehabt. Wir haben ja auch immer Instant-Kaffee getrunken, ne? Das ist ja viel einfacher auf dem Atlantik, also heiß Wasser und dieses wahnsinnig leckere Kaffeepuder einfach nur in die Tasse rein. Das haben wir dann eingestellt, weil wir ja das Wasser auf dem Herd kochen, also auf dem Gasherd mit einer offenen Flamme. Und das wurde einfach zu heiß. Jedes Mal, wenn wir dort was draufgestellt haben, den Herd angemacht haben, hatten wir ja sowieso ohnehin schon irgendwie sowas wie 38 Grad im Schiff. Und dann nochmal zusätzlich die Hitze des Herdes, dass wir selbst das eingestellt haben. Wir haben auch uns nur noch von belegten Broten ernährt und Tuckkeksen, also alles, was man nicht erwärmen muss, um keine Hitze zu verursachen.
Und auch eure eigene Energie zu sparen, oder?
Ja, also wir waren natürlich...
Wenn es immer heißer wird, ist ja wie in der Sauna nachher.
Ja, es ist wie in der Sauna, wobei draußen ging es dann auch wieder. Ne? Aber innen drin, das war furchtbar, wir konnten keinen Schlaf finden, weil es so heiß war. Wir haben dann nur noch in Unterwäsche oder Bikini geschlafen. Und ja, man kann wirklich schlecht schlafen. Ne? Ich habe mich dann immer so an die Bordwand rangedrückt, weil ja da das so ein bisschen die ganze Bordwand gekühlt wurde von dem Atlantikwasser. Aber am Ende irgendwie, das war schon echt hart. Mhm. Ja. Aber es war dann so, dass tatsächlich, ich glaube, so nach 4 Tagen ließ das dann wirklich nach. Mhm. Wir konnten dann auch wieder ein bisschen den Kurs ändern, ein bisschen westlicher fahren, also von dem südlichen abweichen, als wir dann da den 10. Breitengrad ungefähr erreichten. Und dann ja, sind wir weiterhin sozusagen in Richtung Barbados gesegelt. Und es wurde, also es war immer noch viel Wind, aber es waren nicht mehr diese unerträglichen Zustände. Mhm. Ne?
Und wie ist dann so die Stimmung an Bord?
Ja, das ist das Wichtigste, ne, dass man die oben hält, sage ich immer.
Ja, aber
mit dem Essen, genau, mit dem Essen steigt die Stimmung. Also wir haben wirklich geguckt, dass wir da alles raushauen, was wir an tollen Naschis haben.
Okay. Kulinarischen Köstlichkeiten aus der Dose.
Ja, genau, richtig. Also von kulinarischen Köstlichkeiten kann man da gar nicht sprechen. Das waren dann halt wirklich, wir reden hier von Naschis einfach nur.
Tüte Haribo oder was?
Ja, ich habe dann so auch immer, haben wir Tupperdosen für die Nachtwache gepackt, in denen dann irgendwie so 9 Smarties drin waren, also 3 für jeden und irgendwelche anderen Leckereien noch, die wir so hatten. Ja, Musik gehört und irgendwie Witze gemacht. Wir haben uns dann zur Aufgabe gemacht, schon zu Beginn der Atlantiküberquerung, dass wir jeder ein Weihnachtsgedicht auswendig lernen. Mhm. Und das haben wir dann uns manchmal so ein bisschen irgendwie vorgesagt, aufgesagt und ja, das war echt wichtig irgendwie, dass man da, und als es dann auch ein bisschen besser wurde, habe ich auch wieder angefangen. Ich habe ganz viel gebacken sonst auch. Wir haben so Atlantik-Weihnachtskekse gebacken und als es besser wurde, habe ich auch wieder Crepe gemacht. Ja, das war, man muss da wirklich sehr gucken, dass die Stimmung, die Moral oben bleibt. Ne? Mhm. Das ist das Wichtigste.
Ja. Und wer Oder wem ist das dann nicht so gelungen? Oder ist das allen?
Ich glaube, am Ende, eigentlich ist es, ja, eigentlich würde ich sagen, es ist uns allen gelungen. Und es war auch gar nicht so, dass es so ausgesprochen werden musste, dass es wichtig ist, dass die Stimmung, also dass die Moral oben bleibt. Mhm. Es war irgendwie, glaube ich, jedem klar, dass das jetzt das Wichtigste ist. Und es war sau anstrengend, aber am Ende auch, man muss ja auch sagen, mit so einem Baby an Bord, das lockert auch vieles auf. Ne? Ja. Also, ne, auch wenn, wenn man manchmal irgendwie dann so schlechte Laune hat und dann macht das Baby irgendwas Lustiges und kann auf einmal die Zunge rausstrecken oder dies oder jenes. Ne? Das ist so ein
Der Fokus
Icebreaker.
Verschiebt sich so ein bisschen.
Genau, ja, der Fokus verschiebt sich und das ist auch in blöden Situationen so ein Icebreaker. Ja.
Tschüss. Oder das Baby einmal kurz pupst.
Genau, zum Beispiel sowas.
Bord werfen.
Ja.
Ja. Und dann habt ihr euch zu dritt eben auch gut verstanden.
Ja.
Ist echt abgefahren.
Ja. Ja, und wir hatten die Naomi auch schon ein paar Wochen zuvor an Bord auf den Kanaren und haben so ein bisschen die Kanaren mit ihr bereist. Da konnte sie auch schon ganz gut das Schiff kennenlernen. Wir sind dann da auf dem einen Trip sind wir auch ganz viele Halsen mal hintereinander gefahren. Einmal, weil wir es üben wollten. Zum anderen hatten wir dann auch auf einmal irgendwie ganz viel Spaß daran und waren dann auch der Meinung, es sei notwendig, um irgendwelche Windböen wir wieder als Regattasegler zu bekommen. Aber eigentlich, ich glaube, navigatorisch war es überhaupt gar nicht notwendig. Aber also sie war gut drin in dem ganzen Thema, ne? wie das Schiff funktioniert, zumindest seglerisch. Ne?
Ja. Was hast du denn am meisten vermisst auf der Tour?
Also was ich schon immer so einen Schritt finde, ist die Sache mit dem Salzwasser und dem Nicht-Duschen mit Süßwasser. Ne? Also es ist tatsächlich so, beschreiben ja auch diese ganzen Weltumsegler wie Bernard Montessier. Ich glaube jetzt hier der Boris hatte auch manchmal so ein bisschen Probleme. Wenn man einfach so viel Salzwasser am Körper hat, dass das dann irgendwann auch alles so ein bisschen anfängt zu jucken, gerade mit der Mischung mit Sonnencreme. Wir haben auch keinen wir haben keine Dusche oder sowas an Bord und haben nur von unserem eingelagerten Wasser gelebt. Das waren so Wasser, so 5 Liter
Kalorien. Was man aber natürlich zum Trinken und nicht zum Duschen
zum
nutzt.
Genau, zum Trinken und Zähne putzen, aber halt eben nicht zum Duschen richtig. Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, so auf Dauer, dass das irgendwie, also mich stört das nicht, aber ich merke, dass es meinen Körper stört. Also dass es dann halt einfach juckt echt an manchen Stellen irgendwie. Und dass auch Wunden, man zieht sich ja immer was zu, läuft barfuß übers Schiff und es passiert halt immer, auch wenn man das Schiff gut kennt, passiert immer irgendwas. Ne? Und dass Wunden einfach schlecht heilen aufgrund des Salzgehalts. Ne? Also es gibt ja auch in vielen Kuren oder Kurorte an der Nord- und Ostsee wird es ja so angepriesen. Aber ich glaube wahrscheinlich nur, weil der Salzgehalt am Ende die Dose macht, ne? Weil es halt irgendwie eine gesunde Dosis ist. Und auf dem Atlantik in der Frequenz, wie Wasser rüberkommt und die Füße nass werden, das fand ich schon manchmal unangenehm.
Aber da gab es ja auch dann nur ein Ende in Sicht im Ziel.
Genau,
am Ziel.
Ja.
Okay.
Ja.
Und was haben die anderen vermisst?
Also ich glaube, Naomi hatte auch diese Juck-Problematik, dass das irgendwie so ein bisschen alles überall gejuckt hat. Und ja, und Klaas war einfach an einer ganz schönen Erschöpfung angelangt, aufgrund des schlechten Schlafs. So, ne? Also das war, der Schlaf war bei ihm wirklich Thema, dass er Schlaf brauchte. Und
hatte der auch eine andere Verantwortung?
Das würde ich auch sagen, Das meinte er auch, das war auch so. Er hat dann ja auch diese ganzen Schrauben am Mast kontrolliert. 2 Tage lang hing er im Mast in den Kanaren und wir haben ihn hoch und runter gezogen im Maststuhl. Das ist so ein beweglicher Stuhl, in dem man den hoch und runter ziehen kann, den Mastmann. Und hat es alles kontrolliert. Natürlich, das war dann alles in seiner Verantwortung. Ne? Mhm. Und den Motorcheck zuvor, den hat er auch gemacht und ja, gibt schon so einige Sachen, die ich irgendwie weiß und ich kann auch alleine den Motor entlüften und sowas, aber er weiß einfach noch sehr viel mehr, ne?
Naja, und da hängt natürlich, also es geht ja weniger um den Motor und den Mast, als um an dem Boot hängt ihr ja auch alle dran. Also er hat ja in dem Sinne dann auch die Verantwortung für dich, für Naomi, für euer Baby.
Und für sich selbst.
Für sich selbst.
Ja.
Das ist it's a lot.
Ja. So. Also es ist sozusagen, was halt hätte passieren können, ist, dass irgendwas mit dem Schiff passiert und infolgedessen was genau. mit uns. Ne? Ja. So, also es, ich fand das schon die ganze Zeit, kam mir das sehr unwahrscheinlich vor, dass wirklich einer über Bord geht. So, ne? Mhm. Also wir haben uns viel angeleint und wir haben ordentliche Strecktaue und also so sowas habe ich für sehr unwahrscheinlich gehalten. Mhm. Ja, wir haben auch ein gutes Cockpit und eine Reling drumherum und ja. Also es ist, ich glaube, was eigentlich eher wahrscheinlicher gewesen wäre, dass irgendwas mit dem Schiff passiert und infolgedessen, so wie du sagst, irgendwas mit
ja,
uns.
Ja, und das, ne, kann ja eine Schraube sein, die, ja, sich irgendwo raus, also im wahrsten Sinne des Wortes, eine Schraube löst sich und das ganze Ding fliegt dir um die Ohren.
Ja, es muss alles genauestens kontrolliert werden.
Wie hat sich denn deine, du hast vorhin das Wort Verantwortung für dich auch im Mund, vor und nach deiner Tochter auch und dann gerade nochmal in der Konstellation, hat sich die verändert?
Ja,
hat sich das?
Ja, die hat sich auf jeden Fall verändert. Also wir sind ja so losgesegelt und dieses Gefühl von, oh wei, ich bin dafür verantwortlich, das ist auf jeden Fall gewachsen während der Reise, weil mir da auch klar wurde, was wir ja auch eigentlich vorhaben. Ne? Also es wurde ja immer deutlicher, dass wir tatsächlich über den Atlantik wollen.
Also für andere reicht ja auch schon die Verantwortung, in die sie reinwachsen, dass sie überhaupt Eltern sind.
Ja, das stimmt.
Und ihren,
ja,
normalen, ja, Alltag reißen. Ja.
Natürlich, das wurde mir im Laufe der Zeit immer bewusster. Aber man muss sagen, es war auch denn vieles nicht mehr in meiner Verantwortung, mhm, so, ne, was das Schiff halt angeht. Ich würde sagen, jeder von uns hat irgendwie so seinen Bereich abgearbeitet, ne? Ich habe dafür gesorgt, dass wir genügend, ich habe diese ganzen Excel-Tabellen für irgendwelche Essenslisten erstellt und die ganzen Einkäufe organisiert, ist alles organisiert, wie wir das alles machen mit genügend Windeln und dies und jenes, mhm, und wo wir die Medikamente lagern und sowas alles, während Klaas sich halt um das Schiff gekümmert hat. So, ne? Mhm. Und das war dann natürlich auch ein Stück weit im Sinne von, ja, ich gebe die Verantwortung ab und die lastet jetzt auf Klaas Schultern. Ne?
Mhm. Naja, ja, und er hat ja auch, genau, du hast ja auch genug Verantwortung.
Genau, richtig. Ne? Also man teilt sich das denn so. Mhm. Ja.
Wie hat sich denn eure zweite Reise mit zwei Kindern zu der ersten Reise unterschieden? Also da war ja noch eure Tochter im Körbchen, konnte noch, mhm, nicht krabbeln, konnte noch nicht unter der Reling durchrutschen, war noch nicht agil im Laufen. Und bei der zweiten Reise war sie es dann.
Ja, genau. Das war ja auch eine ganz andere Reise. Also erstmal vorab geplant war sowieso Schweden, dass wir nach Schweden hochsegeln. Dann hat sich das ja auch noch, kam der Lockdown, Corona. Und dann hat sich das auch so ergeben, dass auch eigentlich nur noch Schweden möglich war. Weil in alle anderen Länder durfte man ja gar nicht einreisen. Und deswegen war auch klar sozusagen, also erstmal haben wir Schweden geplant, weil wir der Meinung waren, man kann da sich gut in den Schären verstecken. Es ist noch so ein bisschen Binnengesegel. Sozusagen nicht viel Welle und viel Wind. Die Vermutung oder diese Idee hat sich auch bestätigt. Mhm. Es war sehr, sehr angenehmes Segeln. Das war sozusagen schon in der Planung hat sie sich unterschieden. Dann kam natürlich noch Corona hinzu, deswegen hat sich das so gut ergeben. Und wir sind auf jeden Fall viel kürzere Etappen gesegelt, ne, weil so wie du auch von deinen Kindern erzählst, die größere braucht viel Auslauf, die ist sehr, sehr gern an Bord, hat da so ein bisschen ihre eigene Welt. Und ja, also ich glaube am Ende, wir sind auch hier in Hamburg einmal umgezogen nach unserer ersten großen Reise. Ich glaube eigentlich, dass in Wahrheit, ich glaube, Daphnes Zuhause ist wirklich dieses Schiff eigentlich, mhm, und nicht irgendwo hier in der Nachbarschaft oder so.
Wahnsinn.
Die fühlt sich da wirklich richtig wohl. Und man muss auch sagen, als wir unsere zweite Reise gestartet haben, bis dahin hat sie 2/3 ihres Lebens an Bord verbracht.
Mhm. Also ihr Zuhause.
Ja, es ist ihr Zuhause. Und ja, es ist schon beeindruckend, was sie da alles kann. Und sie kann da, wir haben eine Vakuumtoilette, die ist ja nicht so ganz einfach zu bedienen, weil sie auch eine kleine Macke hat. Also man muss das einfach wissen, wo die Macke ist und was man machen muss,
die Toilette,
damit es funktioniert.
Nicht die Tochter.
Genau, die Toilette. Mhm. Und selbst die kann sie bedienen. Mhm. Natürlich nicht wissend, was Vakuum überhaupt ist, aber Genau, aber sie kann das alles bedienen und wir haben auch an dem Barometer, damit sie es ablesen kann, konnte bis dahin noch keine Zahlen lesen, haben wir so kleine Symbole aufgeklebt mit einer Sonne und mit einem
Gewitterwolke.
Mit einer Wolke. Und so kann sie das Barometer ablesen. Und dann haben wir sogar so ein kleines Tagebuch geführt, wo sie dann die Sonne abgemalt hat für den einen Tag und am nächsten Tag dann die Wolke. Genau, immer vor diesem Hintergrund oder vor dieser Philosophie, man muss sie in alles mit einbeziehen. Ne? Sie darf jetzt auch beim An- und Ablegen, hat sie eine Kinderleine, die sie an- und ablegt, wie sie bedient.
Ja, gute Idee.
Die halt keine Relevanz hat, also außer das Schlimmste, was passieren kann, ist, aber eigentlich muss man auch sagen, die ist relativ kurz, die sie da meistens auch immer benutzt, dass sie halt in die Schraube kommt, aber ist das relativ unwahrscheinlich und wir lassen sie das auch gleich am Anfang machen, dass sie da die Kinderleine bedient und jetzt hatten wir auch am Wochenende, waren wir über Ostern segeln und war auch so eine Situation, dass da die eine Leine ist so aus so einer Lippklüse rausgerutscht, also die wird so geführt, so zwischen zwei Metall Lippen. Und dann meinte ich auch so, oh Mensch, Daphne, Mist, und guck mal, die ist da rausgerutscht und kannst du mal. Und eigentlich war es total unwichtig, ob die Leine jetzt da durchgeht oder nicht, aber das war halt ihr Job so, ne? Und jetzt haben wir auch so einen kleinen Holzopti. Und ja, das ist natürlich noch so ein bisschen früh für sie, ist auch manchmal so ein bisschen beängstigend, aber so zum Rumspielen und auch dieses Krebseangeln und so, das findet sie halt toll, ne? Und wir haben auch auf dieser Reise, auf der zweiten Reise nach Schweden, haben wir auch ganz viel geangelt. In der Karibik übrigens auch, haben wir auch geangelt. Da habe ich auch einen Riesenfisch gefangen, einen Wahoo mit 1,10 Meter Länge. Und und in Schweden haben wir auch viele Barsche gefangen. Und die habe ich auch mit ihr zusammen zubereitet. Also sie
und ausgenommen vorher.
Genau, ja. Also sie kann das erklären, dass der Fisch vom Popo beginnt, in Richtung Brustflosse aufgeschnitten wird und dann hoch zur Rückenflosse und nach hinten zur Schwanzflosse. Und sie lernt da schon wirklich viel, was im engen Zusammenhang mit der Natur steht. Ne? So, das ist irgendwie echt schön, das zu sehen. Ja, aber es ist halt eine ganz andere Reise gewesen in dem Fall, ne? Mit viel mehr Einbezug.
Ja, alles. Und mit zwei Kindern.
Genau, richtig.
Das mit dann zwei, ja auch noch, genau, zwischendurch nochmal schnell.
Genau, die Kleine war natürlich dann in so einem Alter wie Daphne, damals bei der ersten Reise, in so einem Baby-Liegealter und so ein bisschen hat sich gedreht und sowas alles. Am Ende der Reise konnte sie sitzen, da war sie dann dreiviertel Jahr alt. Aber genau, die lief da einfach so ein bisschen mit. Ja.
Wie sich das gehört, für nachfolgende Kinder.
Und habt ihr die nächste Reise geplant oder ist es jetzt erstmal nur Kurztouren?
Nee, erstmal nicht.
Jetzt kommen ja auch die Große in die Schule dann wahrscheinlich.
Genau, ne? Die Daphne wird jetzt dieses Jahr im Sommer eingeschult. Müssen wir mal schauen. Also uns schwebt es natürlich schon vor, dass wir nochmal so eine Reise machen. Auch als Familie zu viert. Aber man muss halt gucken, es müssen halt wirklich alle wollen. Ne? Also auch die Kinder müssen das von sich aus wollen, dass sie hier ihre Freundschaften zurücklassen, die Schule zurücklassen, die Schule in dem Fall mit uns oder mit mir machen. Und das müssen einfach alle wollen. Und nur dann wollen wir das auch als Eltern. Ne? Also das müssen wir alle an einem Strang ziehen. Müssen wir mal gucken. Aber generell kann ich mir das schon gut vorstellen.
Und dein Mann auch?
Ja, ja auch. Und Daphne hat ihm auch, ich glaube, letztes Jahr war das ein Gutschein gemalt, so einen ganz kleinen Schnipsel. Ich weiß gar nicht, da war eine Sonne, ein Segelboot und irgendwie eine Blume drauf, die sollte eine Palme sein. Und dann hat sie das ihm in die Hosentasche gesteckt und meinte, was ist das? Und dann meinte sie, das ist ein Gutschein dafür, dass wir in die Karibik segeln, also ein Karibik-Segelgutschein.
Das ist ja um die Ecke. Sehr süß, sehr besonders. Ja. Und die Freundschaften, die sie dann hier hat, die sind aber Also sie passt sich auch an Land an.
Ja, genau. Frage. Also das sind alles die Freunde, die sie so in der Vorschule hat, das sind alles Nichtsegler.
Ach so.
Und bisher haben wir hier so noch keine Segelfamilien sozusagen kennengelernt. Also kennen wir schon, aber jetzt nicht in ihrem Alter, mit denen sie auch befreundet ist.
Wir kommen euch mal in Marsholm besuchen. Ist ja nicht so weit. Genau. 3-4 Stunden.
Ja, aber sie spielt auch schon echt anders, ne? So sehr fantasievoll. Also wir erziehen die ja auch medienfrei. Also Daphne hat bis heute noch nie ferngesehen oder ein YouTube-Video geschaut oder irgendwie sowas. Und an Bord, die sind dann auf ihre Fantasie beide angewiesen, ne? Und spielen dann da mit allen möglichen Dingen rum, beispielsweise mit den Zeisern, ne? Das sind diese Leinen, mit denen man so das Segel zusammenrafft. Mhm. Oder bauen sich halt selbst Spielzeuge. Ich habe hier zum Podcast gerade mal so ein bisschen zur Veranschaulichung zwei Dinge mitgebracht. Also das eine ist aus Kiefern, Borke, geschnitztes Boot. Also es ist so aus Kiefernrinde so ein kleines Dreieck, so ein Boot, was vorne und hinten Nagel hat. Da sind die Festmacher dran. Das sind kleine Takelbenzel. Und dann steckt da so ein Zahnstocher in der Mitte drin und da dran ist aus Segeltuch sind so zwei Dreiecke befestigt. Die habe ich dann in dem Fall festgenäht mit Takelgarn. Und dann hängt da auch nochmal eine ganz kleine Borke hinten dran, sozusagen als Dinghy, genau, als Opti hinterhergezogen, auch mit einem kleinen Nagel drin, so einem kleinen Belegnagel. Und damit hat sie relativ viel gespielt letztes Jahr. Dieses Jahr hatten wir das jetzt noch nicht an Bord, aber wir waren jetzt auch gerade das erste Wochenende an Bord. Und dann haben wir so eine kleine, das ist wie so eine XXL-Streichholzschachtel. Da sind so kleine Stoffmäuschen drin. Irgendwie von dieser Marke, irgendwie Mylek oder so. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Egal. Auf jeden Fall haben wir dazu ein Kopfkissen gebastelt und auch eine Bettdecke aus Segeltuch, was wir so umnäht haben. Und die Füllung ist das Schafswolle von einem Freilichtmuseum von den Orlandinseln. Also jetzt auf unserer Schwedentour. Und das ist, glaube ich, hier in dem Kopfkissen drin. Und in der Bettdecke sind die Daunen, also die Federn von Eiderenten drin. Auf Bornholm gibt es ja noch relativ viele Eiderenten. Die sind ja vom Aussterben bedroht. Und dort haben wir Federn gesammelt von diesen Eiderenten. Und haben die Bettdecke damit gefüllt. Und das ist ja auch was ganz Edles. Früher die Königsbettdecken in den Königshäusern waren mit Eiderdaun befüllt.
Und die haben die nicht selber gesucht.
Genau, die haben die nicht selber gesucht. Und damit hat sie dann auch gespielt. Aber allein schon dieses Herstellen dieser Spielsachen, ne, das ist ja auch so ein Prozess und das ist ja auch Teil des Spiels. Oder es werden Muscheln gesucht und dann essen diese Mäuse von den Muscheln, meistens sind es ja irgendwelche Miesmuscheln oder Herzmuscheln, essen sie davon, also es sind die Müslischalen. Und dann, wenn man diese Muscheln umdreht, dann sind es Hocker und es hat alles irgendwie immer einen doppelten Sinn. Ja,
der Kreativität ist irgendwie so keine Grenzen gesetzt.
Genau. Ja. Und wenn nichts mehr geht, dann können wir die Muscheln auch noch bemalen mit Filzstiften und ja.
Sehr schön. Kannst du so deine Top 3 Gefühle beschreiben oder benennen, die du hast, wenn du auf dem Boot bist?
Also zum einen beflügelt mich das sehr. Mhm. Also ich kann zum einen ich kann sehr viel Energie daraus tanken und mitnehmen in den Alltag hier. Mhm. Also es ist eine große Erholung. Bleiben wir mal bei Beflügelung. Mhm. Dann ist das nächste Gefühl, was ich mitnehme für mich selbst, ist irgendwie sowas wie Kreativität. Also vor allem gerade dieses Nachtsegeln, das befreit so den Geist und man kann an ganz viele andere Dinge denken, für die man im Alltag nicht bereit ist, daran zu denken. Also beispielsweise habe ich auf beiden Reisen so ein Newsletter geschickt per E-Mail und habe da ganz witzige Geschichten niedergeschrieben. Also auch ja, witzig, einfach sehr kurzweilig geschrieben und nett formulierte kleine Geschichten, zu denen ich jetzt im Alltag gar nicht so bereit bin, weil ich gar nicht so frei bin im Kopf. Mhm. Und deswegen würde ich Kreativität quasi in meine Gefühlskiste packen, mhm, zur Beflügelung. Und das andere ist auf jeden Fall Dankbarkeit. Mhm. Also, dass wir das so in der Form leben können, wie wir das leben. Mhm. Und auch, dass wir diese Reise machen konnten. Das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Sowohl die erste als auch die zweite nicht. Ne? Das war auch bei der zweiten Reise lag eine Familie neben uns. Die sprachen uns an, weil sie uns kannten aus den Medien. Es gab ja über die erste Reise einige Zeitungsartikel. Meinen sie, ja, ihr seid doch die da über den Atlantik gesegelt sind mit dem kleinen Baby und so. Ja, das hatten wir jetzt dieses Jahr auch geplant. Und dann meinte ich, ja, ist ja super, wo wollt ihr denn hin? Wir wollen jetzt auch wieder los. Dann sagen sie, nee, also jetzt mit Corona, wir trauen uns das nicht auf der einen Seite. Wir haben irgendwie Sorge, wissen nicht, wo die Reise hingeht, das ist zu ungewiss. Und zum anderen, ich glaube, die Frau war das, arbeitete auch irgendwie im Krankenhausvorstand, mhm, und sie meinte, sie kann jetzt in der jetzigen Situation nicht weg, ach so, und einfach so ein unbezahltes Sabbatical nehmen und da alle in so einer Führungsposition im Stich lassen. Ja, und die haben alles ausgerüstet, so wie wir damals, und konnten nicht oder haben sich selbst dazu entschieden, nicht loszufahren. Es, mhm, war irgendwie eine sehr traurige Unterhaltung, und da dachte ich, ja, eigentlich Dankbarkeit ist, aber auch Dankbarkeit so für jedes Wochenende, ne? Wie wir das so leben können, auf dem Schiff als Familie diese Freiheit zu haben, das ist schon schön. Hm.
Sehr schön. Und was vermisst du gar nicht? Also was sind so die Gefühle, von denen du sagst, boah, das ist auch schön, dass ich auch an Land leben darf? Also das Wasser, diese Salzgeschichte, hast du schon gesagt?
Ja, genau, also schon einfach dieses Einbüßen des Komforts, den wir hier an Land, mhm, haben, ne? Das ist so, kann man en gros sagen.
Duschen und noch?
Ja, Duschen, einfach auch alles, was durch Kinder so wichtig ist, dieses ganze Kochen, Abwaschen, wir waschen da von Hand ab, hier haben wir einen Geschirrspüler, Wäsche waschen ist ein Riesenangang, also stört, ach, ja, jetzt, Wäsche waschen, mhm, stört überhaupt nicht, ne, eine einwöchige Reise oder so. Man
zieht halt eine Woche dieselben Sachen an.
Genau, aber das geht halt nicht, ne, wenn man so lange unterwegs ist. Jetzt auch da diese Reise nach Schweden, das waren auch 3,5 Monate, mhm, das geht nicht. Man muss irgendwann mal, gerade mit Kindern zwischendurch waschen, das ist ein Riesenangang. Erstmal den Hafen finden, wo es die Waschmaschine gibt, dann da irgendwelche, die passenden Coins, da so Marken,
dass das manuell, dass das, wie sagt man, manual da liegt, dass man weiß, wie man die bedient.
Genau, und dann hat man ja die ganze Wäsche gewaschen, dann muss man wieder hingehen, weil es
hoffen, dass
jetzt
noch alles da ist.
Genau, hoffen, wir haben auch ein paar Sachen zwischendurch verloren. Und dann ist der nächste Punkt, dass man sich überlegt, naja, jetzt mit den Kindern an Bord und der nächste Regen, ich trockne die natürlich nicht an Bord. Also das ist dann die Dimension, das ist einfach zu ärgerlich irgendwie, wenn es dann irgendwie regnet und die ganze Wäsche von den ganzen Kindern von 4 Personen, dass wir das dann doch schon eher in den Trockner schmeißen. Ne? Ja. Das ist dann meistens auch da gleich vor Ort, neben der Waschmaschine, aber dann dackelt man wieder hin, an die andere Seite vom Hafenbecken. Wirft es dann in den Trockner und am besten stellt man sich noch die Stoppuhr, dass man weiß, wann der Trockner ungefähr fertig ist. Dann klingelt der Wecker an Bord, dann läuft man da wieder hin und dann kann man sich die Wäsche abholen. Und ja, also einfach so diese Komfortgeschichten, ne? Die sind schon, also gerade auch bei uns an Bord, ne? Das ist alles einfach sehr, sehr eng. Es ist, wie gesagt, es ist ein altes Schiff. Ne? Ich sag immer, ja, genau, es ist keine Luxusjacht. Und auch wenn sie wunderschön luxuriös aussieht, aber was den Komfort angeht, gibt es da ganz andere Schiffe, die genauso groß sind, aus Plastik sind und einfach viel mehr Komfort bieten. Ja?
Und die einfach auch 70 Jahre später gebaut sind und entworfen sind, ja, wo man natürlich ein ganz anderes Raumverständnis dann noch hat.
Ja. Ich sage immer so spaßenshalber, wir leben auf 5 Quadratmetern. Das ist halt unter Deck. Wenn es regnet, leben wir auf 5
Quadratmetern. Gibt es mal ein anderes Schiff irgendwann?
Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass wir uns jemals von der Hera lösen können. Wir hatten mal irgendwie die Idee, wenn man nochmal so eine Tour macht, müssen wir mal gucken, vielleicht, ob man doch mal irgendwie dann irgendwie eine eigene Gemeinschaft macht und ein Plastikschiff in einer eigenen Gemeinschaft kauft und dann irgendwie so ein Arrangement trifft. Wir segeln es rüber über den Atlantik, die andere Familie darf es dann irgendwie in der Karibik nutzen. In der Zeit fahren wir nach Hause oder machen da irgendwas Schönes. So eine Backpack-Tour oder so, das muss man mal sehen. Aber es ist schon wahnsinnig viel Arbeit, auch gerade jetzt mit zwei kleinen Kindern. Die ganzen Lackarbeiten, nach denen du fragtest, ne, diese, ich sag jetzt mal, wenn man durchzieht, 4 Wochenenden, wahrscheinlich in Wahrheit sind es dann am Ende doch irgendwie 6 oder 7 Wochenenden. Und das ist schon immer sehr viel. Und im Winter ist es eine Hassliebe. Und ab Ostern ist es.
Ja, aber auch eine große Sehnsucht, ne? Also wenn es dann irgendwie im Winter ins Winterlager geht, also schon auch erstmal düster die Zeit dann.
Ja, das ist traurig. Daphne sagt auch immer, jetzt macht Hera wieder Winterschlaf. Ja. Und jetzt immer, wenn Klaas hochgefahren ist, um da was zu machen, dann hat sie auch immer gesagt, ah, gib Hera einen Kuss von mir. Ja, und sie wird schon sehr personifiziert. Mhm. Und also ich glaube nicht, dass allein schon auch die Art und Weise, wie die Kinder auf diesem Schiff aufgewachsen sind, führt schon dazu, dass wir dieses Schiff nicht weggeben können. Mhm. So, das ist ein Teil von uns, die gehört zur Familie. Mhm. Wie so ein Hund.
Ja, wie so ein Elternhaus.
Ja, oder Elternhaus, ja. Weißt aber du, vielleicht noch so,
weitergereicht
ja, wird. Vielleicht auch sogar noch ein bisschen mehr als so ein Haus, ne? So, weil ja auch an so einem Haus ist, man muss ja auch sagen, all die Arbeit und die Mühe, die man da reinsteckt, die führt auch zu einer Verbindung.
Klar. Ne? Das kann im Haus auch passieren, aber.
Genau, an so einem Haus tut man vielleicht noch ein bisschen weniger, weiß ich nicht, aber irgendwie, wir kennen da jeden Winkel und jede Schraube und ja, das ist auch so, man hat auch eine ganz andere Wertschätzung und Würdigung seiner eigenen Arbeit gegenüber, wenn man da so vieles irgendwie reinsteckt, ne?
Ja. Also für mich wäre das, glaube ich, nichts. Ich glaube, ich müsste dann irgendwie mal was anderes haben. Ich weiß nicht, wäre, glaube ich, dann gelangweilt irgendwann.
Also ja, die Natur also finde ich natürlich kommt, mega. Langeweile kommt nicht auf, weil du hast immer was zu tun.
Ja.
Aber ja. Wir haben eben schon hier Gardinen aufgehangen und oder eine Öse versucht zu ficken. Also Cisa, ich würde dir auch stark zu was anderem raten.
Ja, ich bin jetzt auch praktisch so vom Typ, aber ich muss jetzt nicht wochenlang aufs Wasser.
Du hast aber auch gerne Boden unter den Füßen.
Ich habe auch gerne Boden und ja, also ist jetzt eine längere Story auch, aber ich habe ja alle möglichen Segelscheine auch als Kind gemacht und ich hatte aber auch irrsinnig viel Angst.
Mhm.
Und ich weiß, dass ich schon immer mittags aus der Schule kam und schon in den Baum geguckt habe, wo das Laub dann sich, oder die Äste sich bewegten oder die Blätter und dann, sobald die sich bewegten, was in Kiel relativ schnell ging, habe ich dann zu meiner Mutter gesagt, ich kann heute nicht zum Segeln, heute ist Orkan. Und natürlich musste ich trotzdem immer zum Segeln. Und also vielleicht könnte ich irgendwie ein positives Erlebnis, hatte ich auch ein paar, aber so dieses Gefühl von Sicherheit, was ihr beide kennt, was in einem Schiff ist, habe ich eher selten.
Mhm.
Ja, auch gut. Oder?
Total. Ich versuche, das ist ja, ich glaube, das sind ganz andere, also im wahrsten Sinne des Wortes, sind ganz andere Welten einfach.
Ja.
So, das heißt nicht, dass die eine Welt gut oder die andere schlecht ist. Das ist einfach, es sind andere Elemente, es sind andere Welten und der eine ist da zu Hause und der andere ist da zu Hause.
So. Und das hat ja immer damit zu tun, wie werde ich groß?
Ja.
So, dass du als Kind von segelnden Eltern eine andere Affinität zum Wasser hast, als ein Kind, was mit Pferden groß wird. Oder
ja, und die Frage ist, glaube ich, auch immer, was überwiegt. Ne? Was du auch vorhin oder was ihr fragtet, hat man da nicht ein großes Gefühl von Verantwortung und Ängsten? Aber natürlich, es sind immer irgendwie zwei Herzen, die in der Brust schlagen, aber was überwiegt, ne? Mhm. Was ist stärker? Die Lust des Entdeckens, des Erlebens und des Spürens der Naturgewalten ja am Ende auch irgendwie, ne? Oder ist die Angst da in dem Fall stärker? Mhm. Und ich glaube, genau, das ist halt ein ganz wichtiger Faktor, ist, wie ihr sagt, ist diese kindliche Prägung, ne, in dem Fall.
Ja, auch ganz wie du, also ich kenne beides, glaube ich. So, ich habe sowohl dieses Urvertrauen, also auf dem Schiff bin ich sicher. egal wie, ich lerne da fürs Leben und ich fühle mich da immer sicher. Ich habe aber auch Phasen gehabt, ich erinnere das, als ich angefangen habe mit Opti-Segeln und dann da alleine in Kiel, irgendwie alleine von der Segelschule getrennt, vor der Stena allein, da irgendwie diese Monsterfähre, das sitzt schon tief, das merke ich auch heute noch in Phasen oder in Momenten, wo es so, das ist, sind so Momente, so Angstmomente, die sind schwer rauszukriegen. Ja, also ich merke das beides nach wie vor.
Beruhigt mich. Ja, schön. Liegt noch was oben?
Nö, also eigentlich, glaube ich, haben wir alle wichtigen Dinge erzählt und davon berichtet. Und ja, ich glaube einfach irgendwie ganz wichtig ist es, dass wenn man so ein Projekt macht, dass da alle mit einbezogen werden. Also im Fall, na gut, so ein Baby kann man jetzt nicht, aber wenn man ältere Kinder hat, dass da alle ein Teil des Ganzen sind, ein Teil des Projekts. Und ich kann allen Menschen eigentlich nur Mut machen, die so ein bisschen wasseraffin sind, das mit Kindern an Bord auch einfach nur mal auszuprobieren, weil es gibt einfach gewisse Regeln und die Regeln, die ergeben sich gar nicht von mir, weil ich die Mama bin und sage, ne, das ist aber gefährlich, wenn du die Gabel in die Hand nimmst und damit irgendwie deiner Schwester im Gesicht rumfummelst, sondern das sind Regeln, die ergeben sich ganz natürlich aus der Situation heraus, dass Dinge einfach gefährlich sind und ja, es schweißt einfach wahnsinnig zusammen. Auch die Situation, in denen Dinge schiefgehen, das hatten wir auch. Haben wir noch, dann erzähle ich einmal kurz den kleinen Schlag. Auf unserer Rücktour von Schweden wieder nach Deutschland sind wir über Nacht gespinnakert, also mit dem großen bunten Ballonsegel vorne, von Bornholm ausgehend in Richtung Kiel, deine Heimatstadt. Und dann wurde der Wind immer weniger und dieses Segel vorne, dieser Ballon, wurde immer instabiler. Und wir hatten auch ein bisschen Welle, weswegen sich dann am Ende in der Dunkelheit...
Ich kratze mir schon an den Beinen unterm Tisch, ich weiß schon, was passiert.
Der Spinnaker wie so eine Eieruhr um das Vorstag wickelte, was zur Folge hat, dass man natürlich nicht mehr benutzen kann, dass das Segel dabei auch kaputt gehen kann, zerreißen kann. Und,
schön ist auch noch, wenn der untere Teil noch ins Wasser fällt und da einfach so ein paar Kubikmeter Wasser
furchtbar,
drin hängt.
Furchtbare Vorstellung. Also das kann in der Situation zum Glück nicht passieren, dass der Spinnaker vorne unter den Bug fällt. Aber man kann natürlich auch die Genua oder die Fock vorne nicht mehr benutzen, weil ja darum dieses bunte Spinnakertuch so wie so eine Eieruhr drum gewickelt ist. Und man ist halt natürlich auch ein Stück weit manövrierunfähig, weil selbst wenn man unter Motor fährt, dann hat man ja den Fahrtwind von vorne und dann diese Eieruhr, die sich natürlich dann in die entgegengesetzte Richtung aufbläht. Also es ist ziemlich ungünstig. Es ist nicht ganz so ungünstig wie Spinnakertuch unterm Boot, so wie du gerade sagtest, aber es ist schon ziemlich ungünstig. Und und dann durch das Geschaukel, dann wurde das Boot immer instabiler, weil ja die Fahrt rauskam natürlich durch diese Eieruhr. Wurden dann auch die Kinder wach und die Kinder wurden dann auch seekrank ein bisschen. Denen habe ich dann ein bisschen Seekrankheitsmittel verabreicht zum Glück, sodass wir das dann so ein bisschen in Schach hatten, dass dann niemand sich übergeben musste. Und Klaas und ich, wir waren beschäftigt, wie wir jetzt diesen Spinnaker da wieder entdrehen, ne? Indem wir da Kreise gefahren sind. Also erstmal die erste Idee ist, dass man halst, also das Großsegel auf die andere Seite holt, sodass dieses Spinnakertuch von der anderen Seite wieder Wind fängt.
Klappt meistens nie.
Richtig, genau. Hat natürlich nicht geklappt, weil es schon so weit fortgeschritten war, dass es nicht ging. Dann habe ich mit der Taschenlampe hochgeleuchtet, dann hat Klaas unter Motor, haben wir da immer Kringel gefahren, also Kreise.
Hattet ihr schon das Messer in der Hand, oder?
Nee, das hatten wir tatsächlich noch nicht. Es war immer noch die Idee, komm, wir schaffen das irgendwie. Und Daphne hat ganz, ganz toll unter Deck die ganze Zeit Adele bespielt. Gut. Und es war auch sehr offensichtlich, dass sie das gerade absichtlich wirklich tut. Ne? Also es waren dann immer diese Momente, dass Adele irgendwas dann nicht mehr, die Rassel oder dieses oder jenes nicht mehr spannend fand. Und Daphne, guck mal hier, was ich hier noch habe. Schau mal her, das ist ein Schneebesen, den habe ich aus der Küche geholt. Ich dachte schon so, oh Gott, hoffentlich holt sie nicht als nächstes das Brotmesser.
Genau, das Feuerzeug.
Das hat man einfach gemerkt, dass sie versteht, was gerade das Problem ist und dass sie auch von sich aus merkt, was jetzt zu tun ist. Also sie kann da nicht an Deck gehen und irgendwo dran reißen, sondern
ja, oder ihre, maulen und sagen,
ja,
ich habe
und auch
Hunger,
nicht maulen
oder?
Und ihre einfach ihre Intuition in der Situation war es, ich muss mich jetzt um Adele kümmern, weil Mama und Papa können es gerade nicht.
Ja gut, die haben noch wichtigere Dinge.
Genau. Mhm. Und sie hat sich dann um Adele gekümmert und das war wirklich beeindruckend. Und das ist sowas, das gibt's anderen nicht.
Mhm.
Ne? Solche Situationen hatten wir hier noch nie.
Ja, weil du nicht so, ich glaube, ist es nicht so grenzwertig. Also genau. Du kommst gar nicht in so grenzwertige Situationen ja. Im Alltag.
Ja,
das stimmt.
Aber diese grenzwertigen Situationen, wenn sie dann gut ausgehen, toi toi toi. Ja. Ne? Aber
ein
die sind sehr,
Wachstum,
genau,
ja.
Die sind als Familie sind die sehr lohnenswert, auch das mal zu erfahren.
Mhm.
Total.
Man muss natürlich immer nur gucken. Ne? Klar, es gibt vielleicht auch mal Situationen, die nicht gut ausgehen, aber...
gab es das auch oder habt ihr bis jetzt einfach immer Glück gehabt?
Nee, also es ist auch noch kein Kind ins Wasser gefallen und ja auch, also waren so eine Situation war mal so ein bisschen Huhuhu da, da ist was über Bord gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, auch, ich glaube nur ein Käppi. Mhm. Und dann haben wir einfach sehr ungeschickt dieses Mann über Bord oder Käppi über Bord Manöver gefahren. Und dabei ist uns unser Bootshaken aus Holz abgebrochen. Das war einfach so ein bisschen ärgerlich. Aber es war jetzt,
okay,
also da war nie eine Person irgendwie im Spiel oder so. Das war jetzt das Einzige, wo ich im Nachhinein irgendwie, was immer noch auch so ein bisschen an uns nagt, ist, dass wir diesen schönen Bootshaken.
Den alten.
Ja, den alten zerbrochen haben aus Teakholz. Ja, das war einfach so ein bisschen ärgerlich und sehr ungeschickt von uns, ne? Aber ansonsten, es sind schon viele Dinge über Bord gegangen, irgendwie das Kuscheltier, der Hasi oder der Buddeleimer und wir haben alles immer wieder gefunden. Alle.
Oh, wow.
Und auch diese Manöver
gut für
sind
euch.
Ja auch
also
ganz
einige
gut.
Meiner Kindheitstraumata liegen auf der Schlei, auf dem tiefen Grund irgendwo.
Ja. Aber auch das ist ja auch mal ganz gut für die Kinder aha. Zu sehen, ne? Wie funktioniert das, wie ist das mit Verlust? Also wir haben auch ein Pixie-Buch verloren, das konnten wir natürlich, das ist gleich untergegangen. Das ist dann leider so. Aber, wie
ja, aber
geht
da
man
haben
mit
sie
ja natürlich Verlust?
Eine direkte Konsequenz,
genau.
Auch dieses, auf die Dinge auch aufzupassen
genau.
Und nicht alles fallen zu lassen.
Genau, richtig, genau. Mhm. Ne?
Ja, dieses Mama können wir es neu kaufen.
Genau.
Ja, genau, das Neukaufen geht halt auch nicht an Bord in dem Fall. Ne? Das müssen sie sich auch damit arrangieren. Das ist dann weg.
Ja.
Oder das ist dann kaputt.
Genau. Ja, echt toll.
Ja.
Tolle, bisschen, viele Sachen.
Ja.
Ja, vielen Dank für den Dienstagmorgen-Ausflug in meine eigene Kindheit.
Ja.
Ein Stück weit.
Mhm. Sehr schön.
Ja, vielen Dank euch.
Ja, das war jetzt wirklich toll.
Das war auch für mich eine schöne Reise mal wieder. Ja.
Als wärst du nochmal da gewesen.
Ja, in die Reisen hinein. Mhm. Ja.
Was ist das, eine Sehnsucht oder eine?
Ja, definitiv. Ich werde dann fast schon so, ja, es ist so ein demütig.
Wehmütig.
Wehmütig, ja, alles. Wehmütig, demütig, dankbar. Das ist so ein Beidrehen aus dem Alltag, mal verweilen und mal nachdenken, was habe ich im Leben schon gemacht, was habe ich erreicht und auch, wie du fragst, was ist denn euer nächstes Projekt, wo wollen wir hin als Familie? Und das sind einfach sehr schöne Erinnerungen und dieses Erzählen von diesen Erinnerungen führt auch dazu, dass man die Erinnerungen mitnimmt in die Zukunft und guckt, was mache ich daraus, aus diesen Erfahrungen jetzt.
Mhm. Ach, wolltest du nicht ein Buch schreiben?
Ja.
Das fällt mir jetzt ein, aber das
habe ich auch.
Corona und alles andere. Ne?
Genau, richtig. Und dann hatte ich die beiden Kinder zu Hause und ich habe tatsächlich diese Newsletter zusammengefasst. Und das sind jetzt, bis Corona anfing, waren das dann 40 Seiten. Mhm. Und hatte auch schon eine Idee, wie man das alles realisiert. Und dann waren die Kinder zu Hause und wir haben jeden Tag Kaufmannsladen und Puppen gespielt. Und
nicht so viel Segeln gespielt.
Genau.
Sehr gut. Magst du was ins Feuer geben? Weißt du das? Hast du das schon mal?
Nee.
Ah, also wir räuchern nachher immer mit Salbei. Das ist ein alter schamanischer Brauch.
Oh.
Und also im übertragenen Sinne ist das so ein bisschen wie der Vorwaschgang. Und du kannst was ins Feuer geben, was du hier lassen möchtest. Du kannst aber auch was befeuern. Es riecht sehr gut und es macht ganz viel. Es reinigt. Aber du musst
ich
auch
möchte,
all das gar nicht.
Ja, ich müsste kurz einmal nachdenken. Was ich gerne befeuern möchte, ist den Zusammenhalt innerhalb von Familien, den finde ich ganz wichtig. Also auch nicht nur, wenn die Kinder klein sind, wenn sie auch älter sind, dass da irgendwie so eine positive Familienstimmung ist. Und das möchte ich befeuern. Und ich möchte auch den Mut befeuern, dass man Dinge mal tut und aus seiner Komfortzone herauskommt und auch manchmal seine eigenen Grenzen ankratzt oder überschreitet.
Sehr schön. Vielen Dank, liebe Sophie.
Gerne.
Vielen Dank.